Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Kommentiert werden die Debatte um die US-Waffenlieferungen an Israel sowie die Proteste gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest. Zunächst geht es aber um den Vorstoß von Bundesverteidigungsminister Pistorius, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Die Frankfurter Rundschau befindet: In der Ampelkoalition fliegen mal wieder die Fetzen. Das ist nichts Neues. Der Streit hat aber eine neue Dimension erreicht. Inzwischen wird er sogar quer über den Atlantik ausgetragen. Von den USA aus erklärt Verteidigungsminister Boris Pistorius, er wolle den Wehretat von den Regeln der Schuldenbremse befreien. Finanzminister Christian Lindner springt prompt über das aus weiter Ferne hingehaltene Stöckchen und wehrt sich gegen Sicherheit durch Schulden. Und zack, ist die Debatte schon wieder auf der Ebene des Grundgesetzes. Rund um ihren 75. Jahrestag wird die Verfassung von der Ampelregierung nach allen Regeln der Kunst ausgetestet. In Wahrheit zeigt es eine große politische Ratlosigkeit, wenn sich Regierungsmitglieder ständig gegenseitig die Verfassung um die Ohren hauen, heißt es in der Frankfurter Rundschau. Boris Pistorius hat in Washington in fließendem Englisch einiges versprochen, was man dort gerne hörte, beobachtet die Süddeutsche Zeitung. Vor allem verhieß er eine weitere Steigerung des deutschen NATO-Beitrags über die berühmt-berüchtigten 2% des Bruttoinlandsproduktes hinaus. Aber wie soll das gehen mit der Schuldenbremse? Es ist traurig, aber zu befürchten, gar nicht. Völlig zu Recht verlangt Pistorius, die Ausgaben für Verteidigung und Zivilschutz davon auszunehmen. Ohne Sicherheit ist ein ausgeglichener Staatshaushalt wenig wert. Die Schuldenbremse mag nicht das Teufelswerk sein, für das man sie in Kreisen der SPD hält. In normalen Zeiten ist sie finanzpolitisch durchaus sinnvoll, um die natürliche Ausgabenfreude der Bundesministerien zu zügeln. Doch die Zeiten sind leider nicht normal, ist die Meinung der Süddeutschen Zeitung. Die Taz bemerkt im Hinblick auf die FDP, es werden Fahnen mit Parolen hochgehalten, als befände man sich auf einem Kreuzzug, nicht in einer parlamentarischen Demokratie unter beispiellosem geopolitischen Druck. Natürlich wäre es richtig und begründbar, die Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen, und vermutlich müssten SPD und Grüne dafür auch nach eigenen, allzu lauten Verkündungen einlenken. Beispiel: keinerlei Einschnitte beim Sozialstaat. Das kann man dann schlecht und unnütz finden, aber alles wäre besser als ohne einen verabschiedeten Haushalt 2025 dem Finanzminister, was rechtlich dann die Folge wäre, die komplette Verfügungsgewalt darüber zu geben, was diese Regierung überhaupt noch ausgeben darf und was nicht. Soweit die Taz. Soll Pistorius mehr Geld für die Verteidigung bekommen, müssen andere zurückstecken, schlussfolgert das Handelsblatt. Aus Sicht der Liberalen ließe sich bei den Sozialausgaben genauso Geld einsparen wie bei diversen Projekten im Ausland. SPD und Grüne geißeln das als ein gefährliches Gegeneinander von Sicherheits- und Sozialpolitik. Der Blick auf die Haushaltsnotwendigkeiten ist so grundverschieden, dass die Koalitionspartner, wenn, nur unter Schmerzen zusammenfinden werden. Und es steht zu befürchten, dass diese Schmerzen auf alle anderen Projekte ausstrahlen. Das ausgebremste Rentenpaket gibt bereits einen Vorgeschmack. Auch die von den Liberalen geforderte Wirtschaftswende wird unter diesen Vorzeichen alles andere als einfach. Die Gemeinsamkeiten sind weitgehend aufgebraucht. Die Ampelpartner können noch nicht ohne einander, sie wollen aber auch nicht mehr miteinander, urteilt das Handelsblatt. US-Präsident Biden droht damit, die Waffenlieferungen an Israel weiter einzuschränken, sollte das israelische Militär die Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen beginnen. Hören Sie die kleine Zeitung aus Österreich. Der Waffenstopp, der aus so vielen Gründen richtig erscheint, könnte in vielen Bereichen allerdings genau das Gegenteil von dem bewirken, was Biden damit beabsichtigt hat. Denn die Aussetzung der Lieferungen beschert der Hamas nicht nur einen Propagandaerfolg, sondern auch einen taktischen Sieg, der die Führung der islamistischen Terrororganisation nur darin bestärken wird, die Zivilisten im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. In den Verhandlungen über eine Feuerpause wird die Hamas nun noch mehr auf Zeit spielen, da sie davon ausgeht, dass jeder weitere durchgehaltene Tag die Chance auf ein langfristiges Überleben der Bewegung erhöht. So zeigt sich vor allem, wie machtlos der mächtigste Mann der Welt im Nahostkonflikt ist. Denn an den grundsätzlichen Kriegszielen der beiden Parteien wird der Waffenstopp genauso wenig ändern wie frühere US-Initiativen, urteilt die kleine Zeitung aus Graz. Auch einer der Kolumnisten des britischen Guardian sieht in dem Thema eine nicht zu unterschätzende Tragweite. Die USA sind Israels wichtigste Verbündete. Der frühere israelische Ministerpräsident Rabin pflegte zu sagen, dass der wichtigste strategische Trumpf seines Landes nicht die Waffen seien, auch nicht die unbestätigte, aber nicht geleugnete Atomwaffen, sondern die Beziehungen zu Washington. Und doch hat Washington jetzt innerhalb weniger Wochen zunächst im UNO-Sicherheitsrat kein Veto gegen eine Resolution eingelegt, die Israel blockieren wollte. Die USA halten nun auch zumindest einen Teil ihres Waffenarsenals zurück. Und all das wurde von einem Mann vorangetrieben, der mit einigem Abstand als einer der engagiertesten Israel-Unterstützer gilt, die je im Oval Office saßen. Das war ein Auszug aus dem britischen Guardian. Im schwedischen Malmö findet am Abend das Finale des Eurovision Song Contest statt. Zu den Protesten gegen die Teilnahme Israels kommentiert der Tagesspiegel: Unpolitisch war dieser Wettbewerb nie. Aber was wir in diesem Jahr rund um den ESC erleben, hat eine neue Dimension. Die israelische Sängerin Eden Golan verlässt aufgrund von Morddrohungen nur für die Auftritte das Hotel. Polizei patrouilliert mit Maschinengewehren durch die Stadt. Zwei Tage vor dem Finale protestieren 8000 Menschen bei einer pro-palästinensischen Demonstration und Juden in Malmö fühlen sich nicht mehr sicher. Wir erleben einen Wettbewerb, bei dem tausende Künstler aus ganz Europa den Ausschluss Israels fordern. Das gab es nicht mal im Fall Russlands. Je stärker der Wettbewerb von außen und von teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern als politische Plattform genutzt wird, desto schneller ist er am Ende. In letzter Konsequenz wird womöglich schon das bloße Zuschauen als politisches Statement gewertet, befürchtet der Tagesspiegel aus Berlin. Es ist eine Schande, vermerkt die Leipziger Volkszeitung, dass eine israelische Sängerin die ESC-Tage schwer bewacht an einem geheimen Ort verbringen muss, weil ihr Leben in Gefahr ist. Es ist eine Schande, dass ideologisch verschmorte Demonstranten sich zwischen Hamas-Verteidiger reihen und dort Zeugnis ihres Mangels an historischem Wissen abgeben. Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt den Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion, in die Pflicht. Es ist fast niedlich, wie am Motto »Vereint durch Musik« festgehalten wird und man sich albern und unpolitisch gibt. Doch das ist nichts anderes als Realitätsverweigerung. Die 20-jährige israelische Kandidatin Eden Golan wurde zur Projektionsfläche für Israels Unterstützer und israelfeindliche Demonstranten. Jetzt muss sie in Malmö den Spagat zwischen Popstar und Diplomatin meistern. Auf den Mut der jungen Frau kann es nur eine richtige Reaktion der ESC-Verantwortlichen geben, sich öffentlich vor Golan stellen, statt sie dem diffusen Mob aus Israel-Hassern schutzlos auszuliefern. Mit diesem Kommentar der Neuen Osnabrücker Zeitung endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Florian Bartz und der Sprecher war Christoph Wittelsbürger.